Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Asta Travol im Studio. Schönen guten Abend. Babette Peter ist eine der erfolgreichsten Fußballerinnen weltweit und hier gleich im Interview zu hören, zum Beispiel mit der Antwort auf die Frage, warum sie eigentlich in Wolfsburg sportlich in einer schwierigen Situation war und was sie sich jetzt von Real Madrid, ihrem neuen Team, erhofft. Thomas Stoll ist Geschäftsführer der Ulmer Basketballer und er erklärt vor dem Saisonstart, wie sich Liga und Deutscher Basketballbund annähern müssen, auch nach dem WM-Desaster. Dazu haben wir die Rugby-WM in Japan im Programm, Straßenrad-WM, die Formel 1 und klar auch die Fußball-Bundesliga. Im Abendspiel zwischen Frankfurt und Dortmund sind 50 Minuten gespielt. 1:1 der Zwischenstand. In der 11. Minute brachte Axel Witzel die Dortmunder in Führung. Kurz vor der Halbzeit dann der Ausgleich für André Silva zum 1:1. Das war schon eine verrückte Woche für die Borussia aus Mönchengladbach. Erst der Derby-Sieg, dann die Europapokal-Blamage und heute dann wieder ein Derby-Sieg, diesmal gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Und da hat Uli Schäfer wirklich eine turbulente Partie gesehen.
Die Wiedergutmachung für das Debakel in der Europa League gegen Wolfsberg ist gelungen. Es war gegen Düsseldorf längst nicht alles gut, aber Gladbach hat am Ende verdient 2:1 gewonnen. Großer Jubel im Borussia-Park bei Fans, bei Spielern und beim Trainer. Marco Rose führte nach dem Abpfiff Freudentänze auf. Später analysierte Rose seinen Gefühlsausbruch sachlich.
Das wird doch nicht nach jedem Sieg so passieren. Deswegen kann man schon davon ausgehen, dass es heute wichtig war für uns einfach gefühlt. Nach dem Donnerstag, nach 8 Monaten ohne Heimsieg, war es heute einfach wichtig für uns und unser Gefühl und auch das Gefühl der Fans, dass wir zweite Halbzeit das Spiel noch gedreht haben.
Zu Beginn des Spiels wirkte Gladbach wie in der Europa League verunsichert. Düsseldorf war deutlich aggressiver und schon nach 7 Minuten erfolgreich. Neuzugang Kasim Adams aus Ghana traf per Kopf zum 1:0. Doch der Mann des Spiels war ein Gladbacher. Der Franzose Marcus Thuram erzielte gerade eingewechselt eine Viertelstunde vor Schluss den Ausgleich und kurz vor Ende der Partie nach Videoschiedsrichterentscheidung den 2:1 Siegtreffer. Jubel bei den Borussen, Frust bei der Fortuna und Trainer Friedhelm Funkel.
Wenn man kurz vor Schluss verliert, ist das immer bitter. Wir brauchen uns darüber aber nicht beklagen, weil wir in der zweiten Halbzeit nicht an die Leistung angeknüpft haben, die wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben.
Die Fortuna kassierte die 3. Saisonniederlage. Gladbach dagegen feierte den 1. Heimsieg seit Ende Januar und betrieb Wiedergutmachung für die Blamage in der Europa League.
Und in der 2. Fußball-Bundesliga haben sich die Top-Favoriten VfB Stuttgart und Hamburger Sportverein am 7. Spieltag schon etwas abgesetzt. Schritt halten kann bislang nur das Überraschungsteam von Arminia Bielefeld. Hamburg ist Zweiter der Tabelle hinter dem VfB. Das torreiche 4:0-Spiel gegen Erzgebirge Aue heute sah Mats Nicholson.
Effektiv und abgezockt. Der Hamburger SV trat auf wie ein echtes Spitzenteam und siegte auch in der Höhe völlig verdient. Ganz stark. Innenverteidiger Rick van Drongelen, der im Derby bei St. Pauli noch ein Eigentor erzielte, leitete 2 Treffer mit herrlichen 40-Meter-Pässen in den Strafraum ein. Unter anderem traf auch Neuzugang Martin Harnik, der zum ersten Mal von Beginn an spielte. Die Hamburger ließen den Gästen aus Aue keine Chance und stellen weiter die beste Defensive der Liga. Mit diesem Sieg holt sich der HSV den 2. Tabellenplatz zurück. Einen Punkt hinter dem 1. aus Stuttgart.
Der HSV hat also für Wiedergutmachung gesorgt nach der letzten Pleite im Stadtduell gegen St. Pauli. Der FC St. Pauli dagegen kam heute über ein Unentschieden beim VfL Osnabrück nicht hinaus. Ina Kast.
Zunächst ging Osnabrück durch einen Freistoßtreffer von Kevin Wolze verdient in Führung. St. Pauli berappelte sich, Rio Miyaichi traf wenige Minuten später zum 1:1-Ausgleich. In der 2. Halbzeit war die Partie weiter hart umkämpft. St. Paulis eingewechselter Juba Diarra musste nach nur 17 Minuten das Feld nach einer gelb-roten Karte wieder verlassen. Osnabrück konnte die Überzahl gegen Ende der Partie aber nicht mehr in ein Tor ummünzen. So steht letztlich ein 1:1, das erste Unentschieden in dieser Saison im Stadion des VfL.
Dynamo Dresden kann doch noch siegen. Nach zuletzt 3 Remis war das Team von Trainer Christian Fiel erfolgreich gegen den Lieblingsgegner, gegen Jahn Regensburg. Sven Herold.
Diese Niederlage war nicht nötig aus Sicht des SSV Jahn Regensburg, denn vor allem in der ersten Halbzeit spielte die Mannschaft richtig stark bei Dynamo Dresden, führte durch Jan Georges Treffer nach 27 Minuten verdient mit 1:0. Chancen waren da, das zweite Tor zu machen, doch sie wurden nicht genutzt. Und in der zweiten Halbzeit Dynamo Dresden dann deutlich besser mit dem schnellen Ausgleich durch Kone und danach kurz vor Schluss tatsächlich auch noch mit dem Siegtreffer. Florian Ballas, der Abwehrmann, zog ab aus 22 Metern, traf den Ball voll und haute ihn oben links in den Winkel.
Hier kommen die Ergebnisse aus der Frauenfußball-Bundesliga von heute. Duisburg unterliegt Freiburg 0:1. Der SC Sand verliert gegen Bayern München mit 0:5. Bayer Leverkusen unterliegt Frankfurt 1:3 und nur Jena gewinnt zu Hause und zwar 3:2 gegen Köln. Zu den erfolgreichsten Fußballerinnen der Welt gehört diese Frau hier, Babette Peter, früher beim VfL Wolfsburg, jetzt in Spanien aktiv beim Club Deportivo Tacón in der Abwehr. Der Club wird zur Saison 2021 mit Real Madrid fusionieren und die Frauenfußballabteilung der Königlichen bilden. Die 118-fache Nationalspielerin hat im Vereinsfußball schon alle Titel gewonnen und war auch mit der DFB-Nationalmannschaft erfolgreich. Heute Nachmittag habe ich Babette Peter im auffallend stillen Mannschaftsbus erreicht, nach der 1:5 Auswärtsniederlage gegen Logroño, dem Tabellenzweiten.
Ja, die Stimmung ist natürlich erstmal gedrückt. Das haben wir uns sicherlich alle anders vorgestellt. Ich persönlich mir auch anders vorgestellt beim ersten Spiel für Tacón. Aber ja, man muss es jetzt versuchen, schnell abzuhaken und dann weiter daran zu arbeiten, zur Mannschaft heranzuwachsen.
Sie spielen ja in Spanien mit den schwedischen Nationalspielerinnen Kosovare Aslani, die heute auch das einzige Tor für ihr Team erzielt hat, und Sofia Jakobsen. Wie beeinflusst das denn beispielsweise ihre eigene persönliche Entwicklung?
Ja, das ist natürlich für mich als Person wunderbar, weil ich ja einfach von anderen Kulturen lernen kann, nicht von den spanischen, sondern auch mit vielen ausländischen Mitspielern, die ich ja seit Jahren eigentlich so in meinen Teams habe und natürlich auch den beiden. Die sind sehr erfahren, auch haben sehr beide oft schon in anderen Ländern gespielt, von daher, ja, ist es natürlich eine gute Erfahrung und wir helfen auch.
In Wolfsburg haben Sie zuletzt angedeutet, dass Ihre sportliche Situation nicht so einfach war. Was haben Sie genau gemeint?
Das meine ich auch überhaupt gar nicht böse, aber die sportliche Situation für mich persönlich war einfach schwierig, weil ich einfach nicht die Spielzeiten bekommen habe, die ich mir vielleicht selber gewünscht hatte. Ich glaube nicht, dass das an meinen Leistungen lag. Das hat mir der Trainer auch gesagt. Das ist einfach, dass momentan da in Wolfsburg andere Spielertypen gefragt sind. Und das meinte ich halt einfach, dass ich da sportlich einfach ja nicht so glücklich bin. Ich bin jemand, der möchte wirklich ein wichtiger Teil der Mannschaft sein. Das habe ich jetzt zum Schluss einfach bei Wolfsburg nicht mehr gefühlt und das hat mich einfach ein bisschen unzufrieden gemacht.
Was erwarten Sie sich jetzt denn davon, wie auch viele andere Bundesligaspielerinnen, ins Ausland zu wechseln?
Für mich ist es ein Riesenschritt. Ich spiele seit Ewigkeiten Frauenfußball, habe noch nie mein eigenes Land verlassen mit meinen Clubs. Von daher ist es für mich als Persönlichkeit natürlich ein Riesenschritt. Aber es ist auch für mich eine riesige Aufgabe, hier in Tacón und nächstes Jahr in Real Madrid einfach was aufzubauen. Eine Mannschaft heranzuführen zum Professionalismus, dahin, wo die Mannschaft einfach hin möchte. Sie möchte zu den spanischen Spitzenclubs und später auch zu den europäischen Spitzenclubs gehört. Und ich freue mich einfach darauf, ja, jetzt ein Teil dabei davon zu sein, aufzubauen.
Frauenfußball in Spanien boomt, das Interesse wächst, auch weil von vermögenden Männerclubs ja mehr investiert wird. Welche Rolle spielt denn Tacons Präsidentin Ana Rosell bei der Übernahme des Clubs durch Real Madrid?
Ich glaube, sie ist einfach der Angelpunkt. Ich kenne mich jetzt da auch nicht ganz genau aus mit den Strukturen, aber sie ist einfach das Bindeglied derzeit zwischen beiden Clubs und wird nächstes Jahr sicherlich auch weiterhin in der Position zur Verfügung stehen. Ich denke, dass sie da schon einen richtigen großen Anteil damit hat, weil sie mir auch erzählt hat, dass sie schon eigentlich jahrelang auf diese Fusion quasi hinarbeitet. Also denke ich, dass sie da wirklich ein großes Stück Anteil daran hat.
Wie reagiert denn das Team insgesamt auf diese Inkorporierung?
Da habe ich jetzt eigentlich nur Positives gehört. Also wir können als Tacón schon natürlich die Räumlichkeiten und die Strukturen von Real Madrid nutzen, was sehr hilfreich ist, weil natürlich professionelle Strukturen da sind. Und ich glaube, jeder, der hier irgendwie Teil des Clubs ist, freut sich einfach auch, ja, einfach Teil des Clubs zu sein und auch Teil irgendwas aufzubauen und nächstes Jahr auch zu Real Madrid zu gehen, offiziell.
Das heißt, Sie spüren jetzt schon was im Vorfeld von der Zusammenarbeit im Trainings- und Spielalltag?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir trainieren jeden Tag auf dem Gelände von Real Madrid. Unsere Kabine ist da. Wir nutzen alle medizinischen Gegebenheiten, alle Physiotherapeuten. Und ja, also wie gesagt, man arbeitet sehr, sehr eng schon mit Real Madrid zusammen. Das Einzige, was eigentlich noch fehlt, ist der Name, der offizielle.
Was kann sich denn die deutsche Frauenbundesliga abschauen?
Ja, ich glaube, dass die deutsche Bundesliga sich schon ein bisschen was abschauen kann, dass jetzt in dem Sinne viele wirklich namhafte Männerclubs einfach diesen Schritt wagen und in den Frauenfußball einfach investieren. Man muss das halt irgendwie, glaube ich, als großer Club, als Investment sehen, um später ja natürlich da auch ja einfach Profit daraus zu schlagen, gerade was das Image angeht und vielleicht mal oder auf dem Zug des Frauenfußball aufzusteigen.
Ihr Abschied aus der deutschen Nationalmannschaft erfolgte ja sehr leise, nachdem Sie nicht berücksichtigt worden waren für die WM von Martina Voss-Tecklenburg. Jetzt mit etwas Abstand. Was würden Sie der DFB-Bundestrainerin gerne noch sagen?
Also erstens war es so für mich, dass ich ja vor der WM schon für mich persönlich gesagt habe, dass ich persönlich zurücktrete, weil wie gesagt die sportlichen Einschätzungen meiner Leistung einfach zu verschieden waren und weder glücklich einfach langfristig auch nicht auf einen Nenner gekommen wären. Von daher war das eigentlich schon vor der WM ganz klar die Entscheidung meinerseits zu sagen, nein, okay, ich konzentriere mich jetzt auf den Verein und auf mein privates Leben auch ein Stück. Und im Grunde habe ich mich mit Martina ausgesprochen. Wir sind gut miteinander, wir respektieren uns und das ist alles, was nötig ist. Man muss jetzt nicht immer Best Friends werden, Hauptsache man respektiert sich und von meiner Seite ist das definitiv.
Babette Peter war das nach ihrem ersten Spiel für den spanischen Club Tacón, der bald die Frauenfußballabteilung von Real Madrid bilden wird. Das Gespräch direkt aus dem Mannschaftsbus mit der Fußballerin ist auch auffindbar auf unserer Internet-Homepage deutschlandfunk.de/sport. Die Deutsche Telekom steht offenbar vor einem Coup. Medien berichten, dass sie für ihre Internet-Fernsehplattform Magenta TV die Rechte an der Fußball-Europameisterschaft der Herren sichern wird, komplett von 2024 an. ARD und ZDF könnten dann erstmals in die Röhre schauen. Das ist aber alles andere als ein Grund zur Panik beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, kommentiert Daniel Buß.
Noch hüllen sich alle Beteiligten in Schweigen. Doch die große Entwicklung steht ohnehin schon fest. Der jahrzehntelange Automatismus, der den öffentlich-rechtlichen Sendern angesichts ihrer schier grenzenlosen Reichweite die Übertragungsrechte für die begehrtesten Sportveranstaltungen bescherte, er ist gebrochen. Das wissen die Verantwortlichen bei ARD und ZDF, aber auch anderer europäischer Rundfunkanstalten spätestens seit 4 Jahren, als das Internationale Olympische Komitee dem US-Konzern Discovery und damit Eurosport für Europa die Live-Rechte verkaufte. Da wäre ein Deal der UEFA mit der Deutschen Telekom keine echte Überraschung. Die Veranstalter gehen eben nach dem Geld, nicht nach dem Publikum. Diese Entwicklung wird sich nicht zurückdrehen lassen. Das Zeitalter der Internetanbieter ist angebrochen. Die Telekom ist dabei nur einer. Vodafone, europaweit aktiv, steht in den Startlöchern. Amazon ebenso. Und DAZN sammelt ein Live-Paket nach dem anderen ein. Mit all diesen Anbietern werden beitragsfinanzierte Sender nicht mehr mithalten können. Sie sollten es vielleicht auch gar nicht mehr probieren. Ja, dieses neue Zeitalter ist für die Sportredaktionen der klassischen Fernsehsender ein riesiger Einschnitt. Er tut auch weh. Aber all das ist auch eine wunderbare Chance. ARD und ZDF könnten aus der neuen Not eine Tugend machen. Sie könnten den Public Value, den Mehrwert für die Gesellschaft bieten, wie ihn die Intendantinnen und Intendanten in ihren Sonntagsreden preisen. Der liegt nicht in Preisschlachten um Sportrechte. Mehrwert ist Recherche und Förderung. Beides ist glücklicherweise auch kein komplettes Neuland mehr. Da ist die Sportinvestigation und da sind hintergründige Sendungen. Lange waren das vor allem die Doping-Recherchen von Hajo Seppelt. Inzwischen zeigen die Sender auch hier mehr, etwa mit Sendereien wie dem noch jungen Sportschau-Thema, einer Stunde zur Rolle der Spielerberater oder zum Leistungsdruck, intelligent aufbereitet. Das kann sich nur öffentlich-rechtliche Sportberichterstattung leisten. Und da ist der gleich im ersten Anlauf geglückte Versuch, mit den Finals vermeintlich nebensächlichen Disziplinen medial einen Schub zu verleihen. Damit lockten ARD und ZDF Millionen vor die Fernseher. Kleine Sportarten groß machen, das ist Public Value im Sport. Man möchte den Programmplanern mehr Selbstbewusstsein wünschen, damit sie sich auf solchen Mehrwert konzentrieren. Doch schon allein diese beiden Beobachtungen der vergangenen Tage zeigen, wie sie sich weiter andienen an den Kommerz des Sports. Der Weltspiegel sollte für die Sportschau sonntags vor der Tagesschau weichen. Die Sportschau wäre interessanter für populäre Rechte gewesen. Den Plan stoppte nur ein inszenierter Protest. Und dann ist da ein Programmteppich, den die ARD einem Spitzenverein ausgerollt hat. Sie zeigte eine Stunde Inside Borussia Dortmund, eine Hochglanzdokumentation, die mehr Vereins-TV ist, denn Journalismus. Ein Wink an die Fußballliga, die demnächst wieder Rechte verkauft? Wie gesagt, Public Value, Mehrwert im Sportjournalismus ist etwas anderes. Und das Beispiel Olympiarechte zeigt, dass beides gehen kann. Discovery braucht ARD und ZDF, um die Kasse zu füllen und verkauft einen Großteil der Rechte weiter. Auch die Deutsche Telekom wird bei der Fußball-Europameisterschaft klassische Sender brauchen. Partien mit deutscher Beteiligung und etwa auch das Finale muss das Publikum frei empfangen können. ARD und ZDF haben noch eine Chance. Auch deshalb gilt ruhig Blut.
Kommentierte Daniel Buß die Möglichkeit, dass sich die Telekom die Übertragungsrechte ab der Fußball-Europameisterschaft 2024 sichern könnte. Er sagt, ruhig Blut. Und während es zwischen Frankfurt und Dortmund eigentlich immer noch 1:1 steht, 66 Minuten sind gespielt. Eigentlich sage ich deshalb, weil gerade, wenn der Videoassistent nicht eingreifen wird, das 2:1 für Dortmund gefallen ist in dieser 66. Minute. Den Torschützen reiche ich gleich nach. Es könnte wieder Axel Witzel gewesen sein, der ja bereits in der 11. Minute getroffen hatte. Aber wo wollte ich eigentlich hin? Zur Straßenrad-WM, denn über den Sinn und Unsinn dieser Veranstaltung ist im Vorfeld viel diskutiert worden. Ist diese WM ein Muster ohne Wert, weil die meisten Topstars die Premiere schwänzen, oder ist der neue Wettbewerb eine ernsthafte WM-Prüfung? So oder so steht fest, zum Auftakt der WM hat die deutsche Equipe ihre Chancen genutzt. Holger Gerska berichtet aus Großbritannien.
Toni Martin haderte mit seiner eigenen Leistung, war aber auch stolz auf die Aufholjagd der drei Frauen. Eine Woche nach seinem schweren Sturz bei der Spanien-Rundfahrt wirkte der viermalige Weltmeister im Einzelzeitfahren sichtlich gehemmt, nahm vor allem in den Abfahrten auf regennassen Straßen nicht das letzte Risiko. So übergaben die drei Männer um Toni Martin den imaginären Staffelstab auf Platz 5 an die Frauen, die aber noch drei Mannschaften überholten und damit Silber retteten.
Ja, es sind auf jeden Fall zwei Seiten der Medaille und zwei Herzen, die jetzt in mir pochen. Auf der einen Seite definitiv bin ich nicht zufrieden mit der Leistung, die wir als Mannschaft von den Männern hergebracht haben. Auf der anderen Seite bin ich sehr stolz und froh, was die Mädels geleistet haben. Die haben es auf jeden Fall rausgerissen für uns alle. Und dadurch ist doch noch die sehr zufriedenstellende Silbermedaille rausgesprungen.
Letztlich fehlten auch nur knapp 23 Sekunden zu Gold, weil Lisa Klein, Lisa Brennauer und Mieke Kröger das favorisierte niederländische Team noch gewaltig unter Druck setzen konnten. So aber ist der erste Europameister in dieser neuen Disziplin auch der erste Weltmeister. Hinter Deutschland holte Gastgeber Großbritannien überraschend Bronze vor Italien. Und am Strich eine interessante Premiere. Allerdings verzichteten die meisten der großen Stars auf einen Start. Einige große Radsportnationen waren gar nicht dabei. Deutschland trat mit dem besten Aufgebot an und wurde belohnt mit einem silbernen WM-Start.
Axel Witzel war gerade schon richtig bei der Dortmunder 2:1-Führung, aber ich habe seinen Freistoß nicht ganz zu Ende gesehen, denn der platzierte wunderbar auf Jadon Sancho, der dann eben in der 66. Minute zum 2:1 für den BVB gegen Eintracht Frankfurt in Führung ging. Seit Freitag läuft in Japan die Rugby-WM, heute mit einem rein europäischen Topspiel, Irland gegen Schottland. Die Nummer 1 der Weltrangliste also gegen die Nummer 7. Und das war eine deutlich klarere Angelegenheit, als man das vorher hätte vermuten können. Irland hat nämlich Schottland mit 27:3 geschlagen. Sebastian Trepper jetzt hier im Studio hat sich das für uns angeguckt. Wie lief das Spiel?
Also das war wirklich so eine klare Angelegenheit, wie das Ergebnis aussagt. Die Iren haben gezeigt, dass sie diese Top-Platzierung in der Weltrangliste wirklich verdient haben. Von Anfang an haben sie Schottland, und das ist, weiß Gott, keine schlechte Rugby-Mannschaft, in allen Belangen im Griff gehabt. Die irische Mannschaft hat sehr aggressiv verteidigt, variabel und stark angegriffen und wenige technische Fehler gemacht. Das ist im Rugby ganz entscheidend. Im Endeffekt geht es ja immer um gute Feldpositionen, weil man in die Endzone ins Mahlfeld will, und bei einem technischen Fehler ist man immer den Ballbesitz los und damit eben diese Feldposition. Das ist den Schotten heute mehrmals in entscheidenden Situationen passiert. Und das hat ihre Niederlage eigentlich besiegelt.
Woher kommt denn diese Häufung von Fehlern?
Also das sind oft Situationen, in denen man den Ball fangen muss. Und da haben alle Mannschaften bisher größere Probleme als sonst, weil es in Japan extrem luftfeucht ist und die Bälle rutschig sind. Einige Mannschaften haben im Training offenbar mit Seifenlauge oder Öl die Bälle behandelt, um sich darauf vorzubereiten. Aber das Problem bleibt natürlich trotzdem bestehen.
Ja, im kommenden Jahr bei den Olympischen Spielen, wenn es auch noch wärmer sein wird als jetzt, werden wir wahrscheinlich noch mehr über diese Probleme durch die Luftfeuchtigkeit hören. Hat das denn bei dieser Rugby-WM einen Einfluss auf die Ausgänge der Spiele?
Also bis jetzt zumindest für mich nicht erkennbar. In allen Spielen haben bisher die Favoriten gewonnen, und das absolute Topspiel Neuseeland-Südafrika gestern hat auch nicht drunter gelitten. Die Neuseeländer haben das mit 23:13 gewonnen, und das Niveau des Spiels war wirklich hoch. Für jemanden, der sich im Rugby nicht auskennt, Neuseeland-Südafrika wäre eine Paarung, die auch im Finale niemanden überraschen würde. Das war schon ein extrem hochkarätiges Duell am ersten Spieltag.
Ja, auch die Gastgeber, die haben ja schon gespielt. Japan hat zum Auftakt 30:10 gegen Russland gewonnen. Ist Japan denn überhaupt eine Rugby-Nation?
Ja, das schon, aber keine Top-Nation. Also die Japaner gewinnen regelmäßig die Asienmeisterschaft, da müssen sie aber nicht gegen die besten Mannschaften spielen. Und wenn wir jetzt auf die Weltmeisterschaft gucken, dann sind Irland und Schottland in derselben Gruppe schon stärker. Normalerweise spielen die ersten beiden Plätze und damit das Viertelfinale untereinander aus. Samoa ist auch keine ganz leichte Aufgabe. Ich denke, für Japan wäre es schon ein großer Erfolg, wenn sie in den drei restlichen Gruppenspielen gut mithalten können und vielleicht eins gewinnen, also am ehesten Samoa. Der dritte Platz in der Gruppe bringt zwar für das Turnier aktuell nichts, aber man ist schon automatisch für das nächste Turnier in 4 Jahren in Frankreich qualifiziert.
Welche Nationen haben denn überhaupt Titelchancen?
Also die Rugby-Welt ist aufgeteilt in Nord- und Südhemisphäre. Im Norden sind das die Europäer, die 4 britischen Teams und Frankreich, Italien noch mit Abstrichen. Die spielen jedes Jahr das Six Nations-Turnier untereinander aus. Im Süden sind es Neuseeland, Australien und Südafrika. Bei deren jährlichem Turnier spielt noch Argentinien als Underdog mit. Und wenn man sich jetzt die Kräfteverhältnisse Europa gegen Südhalbkugel anguckt, 2003 hat England als einzige europäische Mannschaft mal den Titel geholt. Die restlichen 7 Titel, so lange gibt es die Rugby-WM noch nicht, sind auf der Südhalbkugel verteilt.
Wie sieht es dieses Mal aus?
Das ist aus meiner Sicht deutlich ausgeglichener als vor 4 Jahren. Die Weltrangliste ist ähnlich wie beim Fußball nicht so ganz hundertprozentig aussagekräftig, muss es heißen. Aber da sind die ersten 8 Plätze zwischen Nord und Süd bunt durchgemischt. Irland ist eben sogar knapp vor Neuseeland Erster.
Wie kommt denn überhaupt diese Weltmeisterschaft in Japan an?
Also die Stimmung beim Auftaktspiel in Tokio war ziemlich gut und die Tickets sind fast ausverkauft, eigentlich bei allen Spielen. Da sind natürlich viele Fans bei, die aus den großen Rugby-Nationen anreisen, aber es ist nicht nur ein Testlauf für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr, sondern schon ein eigenständiges großes Turnier. Nach Olympia und Fußball-WM gilt die Rugby-WM ja als drittgrößtes Sportevent der Welt. Ja, und weil man nach einem Rugby-Spiel wirklich eine Woche ungefähr zur Regeneration braucht, dauert das Turnier auch gut 6 Wochen. Also in Sachen Kompaktheit ist das wirklich nicht zu vergleichen mit Olympia.
Und wenn man mal die Gegenrichtung sozusagen betrachtet, wie sehen denn die Teams das Ausrichterland?
Das ist insofern schwer einzuschätzen, weil erstmal alle mit gutem Willen und sehr positiv ins Turnier gehen, gerade weil Rugby eben eine sehr von Respekt geprägte Sportart ist. Aber es gibt eine Anekdote, die ich ganz bezeichnend für dieses große Bemühen um einen guten Umgang miteinander finde. In 2 Wochen spielt Samoa gegen Japan und da treffen in mindestens einem Punkt wirklich kulturelle Unterschiede aufeinander. In Japan sind Tätowierungen total verpönt. Es gibt zum Beispiel viele Schwimmbäder und öffentliche Strände, die man nicht mit Tätowierungen betreten darf. Das hängt auch damit zusammen, dass früher eigentlich nur die Yakuza, also kriminelle Banden, tätowiert waren. In Samoa ist genau das Gegenteil der Fall. Also Männer, die traditionellen Tätowierungen tragen, werden besonders respektiert. Die samoanischen Spieler sind eigentlich alle großflächig tätowiert.
Rugby ist sich mit viel Respekt und Karacho über den Haufen zu rennen und seine Leidenschaft von Sebastian Trepper hier bei mir im Studio. Vielen Dank an den Kollegen. Sportgroßereignisse sind immer wieder gerne instrumentalisiert worden, um die Reputation einer Nation aufzuhübschen beispielsweise oder ein autokratisches Regime über die Weltbühne des Sports international salonfähiger zu machen oder auch um eine Art Whitewashing zu betreiben. Wenn im nächsten Jahr die Olympischen Sommerspiele in Japan stattfinden, dann ist ein Ziel der Organisatoren der Präfektur Fukushima, die ja durch Tsunami, Erdbeben und atomaren Supergau belastet ist, einen Neuanfang zu ebnen, Normalität zu bescheinigen. Felix Lill hat sich für uns dort umgeschaut, wo die Sportjugend der Welt im nächsten Jahr Soft- und Baseball spielen soll.
Die Katakomben des Azuma Yakyujo sind mit Stolz gefüllt. Das Baseballstadion ist fast fertig gebaut, nur die Fahrstühle zur Tribüne fehlen noch. Auf der vielleicht prominentesten Baustelle in Fukushima City, der Präfekturhauptstadt von Fukushima, läuft alles nach Plan. Wenn in 10 Monaten die Olympischen Spiele von Tokio beginnen, werden auch hier im krisengeschüttelten Nordosten Japans Begegnungen im Soft- und Baseball stattfinden. Die Botschaft dahinter ist klar. Ein knappes Jahrzehnt nach der dreifachen Katastrophe aus Erdbeben, Tsunami und Atomgau kann man in Fukushima leben, Spaß haben, die Welt willkommen heißen. An den Katastrophentagen vom März 2011, als ganze Landstriche überschwemmt und durch die atomaren Kernschmelzen unbewohnbar geworden waren, musste im 30-Kilometer-Radius evakuiert werden. Hunderttausende verloren ihr Zuhause, 20.000 Menschen starben. Doch nun soll nach vorne gesehen werden.
Das Azuma-Stadion wird ein richtig moderner Spielort für die Olympischen Spiele 2020,
erklärt ein Präfekturoffizieller bei einer Führung.
Die Sicherheitsstandards im Stadion sind jetzt höher. Es ist barrierefrei, die Toiletten, die Kabinen und die Duschen sind neu. Der Untergrund war vorher Asche, jetzt haben wir Kunstrasen gelegt. Und die Tribünen sind neu gemacht. 30.000 Zuschauer finden hier Platz. Das Stadion wird ein Erkennungszeichen des Wiederaufbaus von Fukushima.
Das Azuma Stadium ist damit ein Kernstück der Erzählung, die das Olympische Organisationskomitee an die japanischen Bürger und die Welt herantragen will. Tokio 2020, das werde Fukugorin, die Spiele des Wiederaufbaus. Premierminister Shinzo Abe erwähnt dies immer wieder. Und das Azuma Stadium wird ein handfester Beweis dafür. Oder auch nicht. Bei einer Stadiontour heißt es auf Nachfrage:
Während der Katastrophe gab es hier keinen Schaden.
Was nicht weiter verwunderlich ist. Fukushima City liegt 70 Kilometer landeinwärts von der Küste und dem havarierten Atomkraftwerk. Die Erdbebenschäden in Fukushima City waren gering. Der Tsunami erreichte die Stadt gar nicht. Die radioaktive Strahlung liegt hier heute nur leicht über der von London. Vom immensen Schaden, den die Region an den Katastrophentagen vom März 2011 erlitt, war die Präfekturhauptstadt vergleichsweise kaum betroffen. Trotzdem spricht man hier gern vom Wiederaufbau. Und was den Image-Schaden angeht, den der Name Fukushima erlitten hat, ist dieser auch in der gesamten Region nötig.
Über den Sport können wir hier sehr viel erreichen, indem er die Menschen anlockt, die die Bauten hier sehen, das Essen probieren und so weiter. Das ist Teil der Erholung in Fukushima.
Oben auf der Tribüne im Stadion berichtet Takahiro Sato, zuständig für Wiederaufbau und Sport in der Präfektur, über ein Baseballturnier vor einiger Zeit mit Kindern aus 14 Ländern.
Das ist toll, weil die Kinder ihre positiven Eindrücke in die Welt tragen, aber auch, weil die Menschen hier in Fukushima sehen, dass sie von der Welt nicht vergessen wurden. Die Olympischen Spiele im nächsten Jahr werden dafür ein sehr wichtiges Zeichen werden.
Das Schlagwort Spiele des Wiederaufbaus ist trotzdem missverständlich. Zumal wenn die Ausformung dieses Projekts ein Stadion ist, das nie beschädigt wurde. Zudem wird im Azuma Stadium jenseits von Olympia auch bis auf Gastspiele nur zweitklassiger Baseball gespielt. Es lässt sich fragen, ob die umgerechnet 11 Millionen Euro, die die Aufwertung des Stadions kostet, wirklich klug investiert sind. Denn anderswo in der Präfektur sieht die Situation weniger nach Wiederaufbau aus. Noch im nächsten Jahr, wenn die Olympischen Spiele auch nach Fukushima kommen, werden ganze Orte evakuiert bleiben. Und im März dieses Jahres wurden Wohnungsunterstützung für Evakuierte aus Fukushima gestrichen. An einigen Orten zeigt sich sogar, dass die Olympischen Spiele nicht den Wiederaufbau bringen, sondern ihn verhindern. Zum Beispiel die Kleinstadt Okuma, die in unmittelbarer Nähe zum havarierten Kraftwerk Fukushima Daiichi liegt. Seit dort im April die Evakuierungsanordnung teilweise aufgehoben wurde, muss der Ort dringend in Infrastruktur investieren, damit möglichst viele der einst 11.000 Einwohner tatsächlich zurückkehren. Nur ließ die Stadtverwaltung vor kurzem verlauten, dass das Geld nicht reicht. Wegen der starken Nachfrageeffekte durch olympische Bauprojekte in Tokio seien die Materialkosten gestiegen. Rund 6,7 Millionen Euro teurer würde ein geplantes Einkaufs- und Geschäftszentrum nun werden, also halb so viel wie die Stadionrenovierung des Azuma Stadium. Weil es in Okuma aber an Mitteln fehle, ist das für die Erholung des Orts zentrale Bauvorhaben nun um mindestens ein Jahr aufgeschoben. Auf Nachfrage bestätigen auch die Präfekturoffiziellen, dass die Lage nicht überall gut ist. Takahiro Sato sagt:
Es gibt natürlich noch Menschen, die evakuiert leben. Wir arbeiten daran, dass jeder, der will, bald schnellstmöglich in seine Heimat zurückkehren kann. Und wir wollen auch die Olympischen Spiele dazu nutzen. Überall machen wir auch Veranstaltungen, um die Menschen mit einzubeziehen. Auch dadurch sollen sie am Wiederaufbau teilhaben.
Es sieht nicht überall so aus, als würde das funktionieren. Ein weiterer Ort ist die 35.000 Einwohnerstadt Kamaishi in der nördlich von Fukushima gelegenen Präfektur Iwate. Eine durch das Erdbeben beschädigte Sporthalle sollte ein knappes Jahrzehnt später wiederhergestellt werden. Doch das Rathaus von Kamaishi kommunizierte im Sommer, dass einige Spezialschrauben nicht mehr zu erschwinglichen Preisen erhältlich seien, weil diese auf olympischen Baustellen in Tokio so stark nachgefragt würden. Ein Umsatteln auf Alternativmaterial sei mit Mehrkosten von rund 3,2 Millionen Euro verbunden. Die für diesen Sommer geplante Fertigstellung scheint sich nun zu verzögern. Je weiter die Orte von den olympischen Schlaglichtern entfernt sind, desto schleppender läuft der Wiederaufbau voran. Doch in Tokio, dem Zentrum des Baubooms, setzt man nicht zuletzt auf Wirkung. Gefragt nach der Lage in Fukushima, sagt Masa Takaya, Sprecher des Organisationskomitees:
IOC-Präsident Bach.
Ich möchte erwähnen, dass Fukushima absolut sicher ist. Letztens war auch IOC-Präsident Bach hier und er war beeindruckt, wie gut sich die Region erholt hat.
Sofern sich Thomas Bach und die Besucher aus aller Welt auf das Azuma Yakyujo konzentrieren, wird der Wiederaufbau gut aussehen. Auch deshalb, weil das Geld anderswo, wo man es dringend brauchen könnte, nicht investiert wurde.
Wiederaufbau in Fukushima. Felix Lill hinterfragte die Ziele und olympische Symbolsprache in der japanischen Präfektur vor den Spielen 2020. In der Fußball-Bundesliga liegt Frankfurt immer noch 1:2 gegen Borussia Dortmund im Hintertreffen. 80 Minuten sind gespielt und in der Formel 1 hat Sebastian Vettel es zuletzt ja nicht leicht gehabt. Sportliche Krise, dazu der Ferrari-interne Machtkampf mit seinem Kollegen Charles Leclerc. Keine Erfolge mehr, aber heute, da fuhr der Heppenheimer beim Großen Preis von Singapur wieder nach ganz vorn.
Verschwitzt, aber glücklich sei er, so Sebastian Vettels Kommentar nach dem Sieg in Singapur. Kein Wunder, herrschten doch 30 Grad und hohe Luftfeuchte beim Nacht-Grand Prix. Die Schlagzeilen rund um das Rennen sind markant. Ende der Leidenszeit, Comeback oder sogar von Vettels Auferstehung ist zu lesen. Sein Können und die Cleverness des Teams brachten ihm den Sieg nach über einem Jahr Pause ganz oben auf dem Podest. Vettel fuhr als erster zum Reifenwechsel in die Box, später halfen ihm ein paar reifenschonende Runden hinter dem Safety Car und so gewann er vor Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc und dem Niederländer Max Verstappen. WM-Titelverteidiger Lewis Hamilton wurde Vierter, liegt aber immer noch souverän in Führung in der Weltmeisterschaftsgesamtwertung.
Sebastian Vettel gewinnt wieder, berichtete Jens Wolters, und das bietet Gesprächsstoff. Anno Hecker ist der Motorsport-Experte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und er hat mir heute Nachmittag erklärt, ob der überraschende Sieg von Vettel einzig und allein Glück oder auch Geschick war.
Nein, ich glaube, es war ganz und gar kein Glück. Es spielte natürlich das Geschick des Fahrers Vettel eine sehr große Rolle, im entscheidenden Moment Gas zu geben und dann den letzten, ja fast letzten Runden kann man nicht sagen, den letzten 30 Runden in der zweiten Hälfte des Rennens, dieses Rennen zu kontrollieren mit 3 Safety-Car-Phasen. In der ersten hat er 5 Sekunden verloren. Immer wieder musste er sozusagen seinen Gegner im eigenen Rennstall Leclerc hinter sich halten. Das sind sehr schwierige, sehr knifflige Momente. Und es ist das passiert, was man von Vettel aus der jüngeren Vergangenheit nicht so kannte. Er hat auf sehr hohem Niveau keinen einzigen Fehler gemacht. Insofern ist der Sieg verdient.
Viele sprechen dennoch von einem Reifenpoker, den Sebastian Vettel letztendlich gewonnen habe.
Das ist schon richtig. Also wenn man das gesamte Rennen analysiert, dann muss man schon fairerweise sagen, dass Leclerc vom Start weg die Pole Position souverän verteidigt hat, führte vor Hamilton und dann vor Vettel und Verstappen. Das ist wichtig, dass man diese 4 jetzt sozusagen auf dem Radar hat. Was ist dann passiert? Es war ein Bummelrennen, nennt man das. Also der Vorderste, der Leclerc, der führte, ist relativ langsam gefahren, um die Reifen zu schonen, um einfach am Ende des Rennens noch sicher sein zu können. Ich kann da noch Vollgas fahren und gegen Attacken mich wehren. Warum macht man das in Singapur? Weil das Überholen sehr schwierig ist und weil Ferrari sehr, sehr stark ist auf den Geraden und die Ferraristi, die Strategen und die Fahrer wussten, da überholt uns so schnell keiner. Deswegen ist das Rennen am Anfang auf eine gewisse Art langsam, aber zugleich auch sehr spannend gewesen, weil die ersten 4 im Sekundenabstand hintereinander gefahren sind. Und dann kam es zum ersten Boxenstopp und da ist Vettel als erster reingefahren und das nennt man einen sogenannten Undercut. Das heißt, man fährt rein, holt sich neue Reifen, auf denen ist man natürlich eine Runde schneller und versucht, den vor ihm liegenden Fahrer dann zu überholen. Das war eine Attacke gegen Hamilton, vielleicht auch eine, um den Verstappen im Rücken zu halten. Aber Vettel hat das so gut und so geschickt gemacht, dass er eben nicht nur Hamilton überholt hat, sondern auch Leclerc. Und der hat sich darüber beschwert, weil er eigentlich einen Undercut gegen den eigenen Teamkollegen, sagen wir mal, nicht ganz gentlemanlike ist.
Ja, entsprechend wütend war Teamkollege Leclerc anschließend. Er fühlte sich vom Ferrari-Team um den Sieg gebracht. Können Sie das also nachvollziehen?
Jein. Das Ferrari-Team, so wie es sich versteht und so wie sich jeder Rennstall in der Formel 1 versteht, ist nicht dazu da, einen einzelnen Fahrer nach vorne zu bringen, sondern beide. Ferrari sah die Chance, Vettel nach vorne zu bringen, also auf Position 2, dass daraus Position 1 geworden ist, haben sie wirklich möglicherweise nicht auf dem Radar gehabt. Vielleicht haben sie es einkalkuliert, aber ganz sicher wollten sie die ersten beiden roten Fahrzeuge im Ziel haben. Und das ist ihnen geglückt. Insofern wird man, wenn man jetzt Teamchef Binotto die Frage stellt, genau diese Antwort bekommen. Was wollen sie? 2 Fahrer von Ferrari sind vorne. Wer das ist, ist mir im Grunde egal. Übrigens bei dem Stand der Weltmeisterschaft, Hamilton ist so weit voraus, ist es tatsächlich egal.
Ja, der Leidtragende dieses Rennens war sicherlich Lewis Hamilton. Der hatte zwar das schnellste Auto im Feld, das aber nützt natürlich auf dem engen Stadtkurs nichts. Mercedes hat zu spät gewechselt einfach.
Mercedes hat aus meiner Sicht einen Strategiefehler gemacht, haben eben nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden, die Reifen zu wechseln. Hamilton ist länger draußen geblieben, war deshalb gezwungen auf Schützenhilfe von seinem Teamkollegen. Das ist unangenehm aufgefallen. Bottas, der zu dem Zeitpunkt viel schneller war, wurde angewiesen, ein paar Sekunden langsamer zu fahren. Das hat er dann zwei Runden getan, sodass Hamilton vor ihm noch Vierter werden konnte. Natürlich, um noch einmal auf Leclerc zurückzukommen, haben die Fahrer das nicht gerne. Und natürlich muss man auch verstehen, dass ein Leclerc, wenn das Rennen anders abgelaufen wäre, große Chancen gehabt hätte, auch zu gewinnen. Aber das ist eben Teil dieses Spiels und der Strategie. Und Leclerc hätte eben am Anfang auch es in der Hand gehabt, das Rennen schneller zu fahren. Und in dem Moment, als Vettel an die Boxing, hätte er vielleicht auch etwas besser reagieren können. Aber da müsste man genau in die Details sehen, inwiefern ein bisschen Schuld auch auf der Seite von Leclerc liegt.
Arno Hecker war das, der Motorsport-Experte der FAZ, hier bei uns im Deutschlandfunk zum Formel-1-Triumph von Sebastian Vettel in Singapur. Hier kommen die Handballergebnisse aus der Bundesliga. Magdeburg verliert gegen die Rhein-Neckar-Löwen 28:32. Lemgo unterliegt den Füchsen aus Berlin 26:31. Nordhorn-Lingen verliert auch, und zwar gegen Melsungen mit 24:31. Und der einzige Heimsieg, der gelang heute der SG Flensburg-Handewitt gegen Leipzig. Rudi Dautwitz.
Die SG Flensburg-Handewitt feierte nach zwei sieglosen Bundesligaspielen einen wichtigen 30:22 Erfolg gegen den DRFK Leipzig. Nur in der Anfangsphase war dem deutschen Meister nach den zuletzt wenig überzeugenden Leistungen die Verunsicherung anzumerken. Leipzig trat selbstbewusst auf, erlaubte sich keine Fehler und führte mit 5:3. Doch dann blieben die Gäste 12 Minuten lang ohne einen Treffer, und das nutzte Flensburg aus. Nicht nur, um mit 8:5 in Führung zu gehen, zudem kontrollierte Flensburg vor seinen knapp 6.000 Fans nun auch die Partie. 14:9 lautete der Pausenstand. Am Ende gewann die SG das Spiel mit 30:22 und verbessert sich mit nun 9:3 Punkten auf den dritten Tabellenplatz.
Übermorgen startet auch die Basketball-Bundesliga in die neue Saison, kurz nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft, bei der sich die deutschen Basketballer deutlich mehr ausgerechnet hatten als Platz 18. Den Liga-Auftakt macht das Team aus Ulm gegen Vechta, und mit dem Geschäftsführer der Ulmer, Thomas Stoll, habe ich vor der Sendung reden können, welche Lehren er aus der WM zieht und wie künftig die Zusammenarbeit zwischen Liga und Nationalteam als auch Deutschem Basketballbund aussehen könnte. Zunächst aber habe ich Thomas Stoll gefragt, was sich sein Team mit 8 Neuzugängen für die Saison vorgenommen hat.
Natürlich wollen wir in die Playoffs. Wir haben eine ganz, ganz junge, neue Mannschaft. Gehen auch gewisse Risiken natürlich ein mit dem 18-jährigen Aufbau. Aber ich glaube, die Playoffs müssen natürlich in Ulm immer das Ziel sein.
Das erwarten die Fans und auch die Geschäftsführung?
Ja, davon gehe ich aus. Also wenn wir nicht in die Playoffs kommen, so wie vor 2 Jahren, dann sind alle enttäuscht. Insofern ist das natürlich immer das Ziel von uns.
Was denken Sie, wird das prägende Merkmal Ihres neuen Teams sein? Was zeichnet den neuen Ulmer aus?
Ich glaube, dass wir wieder ein Team sein werden, das sehr schnell spielt, sehr spektakulär spielt. Und ich glaube, dass wir wieder ein sehr, sehr starkes Offensivteam sein werden.
Gleich zu Beginn geht es gleich zweimal gegen Rasta Vechta. Ist das eine Kuriosität im Terminkalender oder wie kommt die Spielansetzung zustande?
Ja, das zweite Spiel ist ein Pokalspiel. Das wurde ja ausgelost. Insofern ist es einfach Zufall. Natürlich etwas, was man nicht so gerne hat, zweimal denselben Gegner in der kurzen Zeit. Aber muss man nehmen, wie es kommt, weil man will in die nächste Runde.
Mit Rasta Vechta haben Sie ja eine besondere Geschichte. Der Aufsteiger aus Niedersachsen stand zuletzt in der Tabelle vor Ulm und zog ins Playoff-Halbfinale ein. Diesmal wollen Sie selbst für eine positive Überraschung sorgen. Aber wie?
Ja, ich glaube, Rasta Vechta ist ähnlich wie wir momentan schwer einzuschätzen, weil die Mannschaft relativ neu ist. Ich glaube, die haben 6 neue Zugänge. Wir haben in der Vorbereitung sehr gut gespielt, aber natürlich müssen wir zu Hause in der Mannschaft die Vechta auch schlagen können.
Was trauen Sie Vechta denn in dieser Saison zu? Viele Leistungsträger haben den Verein ja verlassen.
Ja, die müssen das jetzt bestätigen. Ich glaube, wir hatten das in Ulm auch nach dem Aufstieg, 2, 3 Jahre später, wo wir überraschend in die Playoffs gekommen sind. Das ist eine Euphorie, die nach so einem Aufstieg da ist. Das zu bestätigen ist meistens ein bisschen schwieriger. Allerdings sind die Voraussetzungen, glaube ich, Vechta ganz gut. Der Trainer macht da einen tollen Job und auch das Management ist da relativ bodenständig. Und ich glaube, bei denen würde auch die Welt nicht untergehen, wenn sie Playoffs nicht erreichen. Aber ich traue es ihnen zu, dass sie es erneut schaffen.
Der Blick in die Glaskugel ist ja immer besonders schwer. Aber welche Vereine haben Sie in dieser Spielzeit besonders auf der Agenda? An der Tabellenspitze wie auch im Tabellenkeller?
An der Tabellenspitze sind die üblichen Verdächtigen mit dem größten Etat. Bayern, Berlin auf jeden Fall, Oldenburg und Bamberg. Ich denke mal, das sind die 4, die man eigentlich im Halbfinale erwarten muss. Abstieg, dieses Jahr steigt ja nur eine Mannschaft ab. Das ist extrem schwierig. Also dafür habe ich von den Mannschaften momentan noch zu wenig gesehen.
Sehen Sie die Gefahr, dass die Kluft zwischen der Tabellenspitze und dem Tabellenkeller immer größer wird, dass also der Mittelbau sozusagen immer dünner wird?
Ja, das ist Bayern München ist so weit enteilt. Das ist schon sehr schwierig, auch mit dieser Euroleague-Geschichte jetzt von Alba Berlin. Die haben nochmal einen deutlichen Etatsprung gemacht. Ich glaube, die zwei werden auf Dauer die zwei Teams sein, die schwer zu schlagen sind. Das ist für die Liga nicht gut, das ist für den Basketball nicht gut. Aber wir sind im Basketball gewohnt, da gab es ja immer wieder Serienmeister und momentan ist eben Bayern an dieser Stelle dran.
Ihre Sportart lebt ja eigentlich von den Erfolgen der Nationalmannschaft. Wie groß ist der Rückschlag, den der Basketballsport hierzulande jetzt durch die WM-Pleite erlitten hat?
Ja, ich war ja selber in China dabei. Ist die Katastrophe, was da passiert ist. Es ist für den deutschen Basketball natürlich nicht gut. Ich glaube, die BBL betrifft relativ wenig, weil die sich sehr gut entwickelt hat die letzten Jahre. Aber natürlich ist es ein deutlicher Rückschlag, der so nicht erwartet war.
Wie ist denn Ihre Erklärung für die Pleite, wenn wir ein bisschen bei der Aufarbeitung bleiben? Sie haben das Team selbst vor Ort erlebt und sich auch verwundert die Augen gerieben?
Ja, ich habe die Vorrunde ja live anschauen dürfen müssen teilweise bei den Spielen. Es hat einfach nicht gestimmt. Es ist von außen immer so schwierig, aber ich glaube, dass die Teamchemie nicht so gut war, wie es behauptet wird. Ich glaube, dass die Spieler auch ein zu großes Ego haben. Ich glaube auch, dass die Führung da natürlich versagt hat. Ich glaube, da kamen viele Dinge zusammen. Ich war auch mit der Vorbereitung nicht so ganz glücklich. Ich glaube, wenn man als Nationalmannschaft Erfolg haben will, dann geht es nur als Team. Dem muss sich jeder unterordnen. Und wenn sich Leute nicht unterordnen wollen, dann glaube ich, sind sie falsch in der Nationalmannschaft.
Geht das in die Richtung eines bestimmten Spielers, vielleicht im Aufbau?
Nee, das geht gegen jeden Spieler. Jeder Spieler muss bereit sein, sein Ego hinten anzustellen von der Nationalmannschaft, genauso wie vom Team. Ansonsten wird er auch in seinem regulären Team keinen Erfolg haben.
Viele Verantwortliche, Sie auch, fordern eine Aufarbeitung der WM-Pleite, der DBB-Auswahl. Der DBB müsse generell professionellere Strukturen schaffen. Die Liga solle in Zukunft mehr eingebunden werden. Wo genau knirscht es denn da Ihrer Meinung nach am meisten?
Ja, ich glaube, das ist kein Miteinander, sondern das ist eher ein Gegeneinander, will ich auch nicht sagen, aber ein Tolerieren der anderen Strukturen. Grundsätzlich ist so, die BBL hat sich extrem weiterentwickelt, hat professionelle Strukturen in allen Bereichen, von den Jugendtrainern über Assistenztrainer, hauptberufliches Management und, und. Und beim DBB reagiert die Ehrenamtlichkeit. Ich glaube, das sind einfach ganz, ganz andere Strukturen, wie man an die Spitze von so einem Verband kommt, wie man zu einer Spitze von einem Verein kommt. Und ich glaube, da muss man einfach gucken, wie man möglichst viel Basketballverstand und viel wirtschaftlichen Verstand auch beim DBB bündeln kann. Das ist sicherlich ein schwieriger Weg, aber ich glaube, da muss man einfach als DBB sagen, die BBL hat das sehr gut hingekriegt und vielleicht auch ab und zu mal auf die verrückten Vereinsmanager hören.
Das heißt, Sie fordern auch mehr Kommunikation zwischen den BBL-Vereinsmanagern und der DBB-Führung, die zukünftig hauptamtlich sein sollte?
Ich glaube auf jeden Fall, dass es hauptamtliche Positionen braucht. Ich glaube auch, dass man mehr auf die Vereine zugehen muss, denn ihre Nöte und Ideen, denn wir sind diejenigen, die Nationalspieler bezahlen, die ausbilden, die aufs Dorf hinbringen, wo sie am Schluss spielen sollen und dann einfach hintergehen und sagen, ja, stellt die mal ab. Wir machen mit denen jetzt 3 Monate, was wir wollen. Das kann es einfach nicht sein.
In Kürze muss der Posten des gegangenen Sportdirektors Ralf Held, der seit Juni vakant ist, ja nachbesetzt werden beim DBB. Wäre das möglicherweise eine neue Rolle, eine neue Funktion mit Perspektive, wenn der DBB beispielsweise Ihre Vorschläge berücksichtigen würde?
Also erstens haben wir nicht gefragt. Ich habe auch nicht mal eine Ahnung, wer da im Gespräch ist. Aber ich glaube, das sagt schon alles drüber aus. Wenn so ein wichtiger Posten besetzt wird, dann müsste eigentlich die Liga, die das wichtigste Tool momentan in Deutschland ist, bei dieser Besetzung beteiligt sein. Ich habe keine Ahnung, wer in der DBB da in Erwägung zieht. Da sind wir, glaube ich, auch vom Präsidium der BBL nicht um Rat gefragt. Ich bin sehr gespannt, wer das wird.
Warum denken Sie, verhält sich der DBB so autark, wie er es tut und sucht nicht die Kommunikation und den Austausch mit Ihnen?
Ich glaube, das ist so eine Philosophiefrage. Der DBB ist natürlich die vermeintlich höchste Instanz in Deutschland im Basketball. Und die BBL ist nur eine der vielen Ligen. Insofern glaube ich, dass es einfach so ein Strukturproblem ist. Die BBL ist nun mal eine kommerzielle Liga mit GmbHs, fast nur GmbHs, die das machen. Und der DBB ist der reine Sport, der ideelle Sport. Und ich glaube, da ist einfach ein Fehler in der in der Denkweise.
Wie wird sich diese Denkweise, diese Haltung auf die Liga auswirken, mittelfristig auch?
Ja, es gibt ja immer alle paar Jahre wird ja mal ein Grundlagenvertrag verhandelt. Unser jetziger läuft 2022 aus. Das heißt, es wird jetzt demnächst ohnehin Gespräche über die Zusammenarbeit geben. Wie das ausgeht, was da alles Teil ist, weiß ich nicht. Also ich bin nicht im Präsidium der BBL. Das müssen wir erstmal unser Präsidium entscheiden, in welche Richtung es geht. Aber natürlich geht es darum, in vielen Bereichen, auch die Jugendnationalmannschaften, dieses Jahr ist die U16 abgestiegen aus der A-Gruppe, solche Sachen dürfen nicht passieren. Und da muss man einfach drüber reden. Es müssen da Leute hin, die vielleicht aus der BBL mit dem entsprechenden Stahlgeruch kommen und die dieses professionellen Ansatz, dieses Bessermachen, auch wenn es Geld kostet.
Das klingt ja schon so, als wenn Sie doch deutlich die Vertrauensfrage stellen wollen.
Nein, Vertrauensfrage, das ist nicht mein... wir machen unseren Job in der BBL. Ich glaube, den machen wir ganz gut. Wenn uns jemand im Rat fragt, was nicht selten vorkommt, es gibt ja auch andere Basketballnationen, die NBA, die immer wieder mal vorbeikommt und mit denen man redet. Ich glaube, es ist schon so, dass man offen ist für alles, aber man hat es eigentlich auch nicht nötig, sich da hinzustellen und sagen, hey, wollt ihr nicht auf uns hören? Sondern das müssen die für sich entscheiden. Die haben einen Verband zu leiten, die haben ein entsprechend hohes Budget, die haben Olympische Spiele, die haben inzwischen eigene Wettbewerbe wie die Champions League. Das sind alles Sachen, da können wir von außen draufschauen, können unsere Meinung zu sagen. Aber ich glaube nicht, dass wir da wirklich um Rat gefragt werden.
Thomas Stoll war das hier im Deutschlandfunk-Interview, der Geschäftsführer der Ulmer Basketballer vor dem Ligastart in 2 Tagen. Und noch was steht fest, nämlich, dass die deutschen Volleyballer morgen um den Einzug ins EM-Halbfinale kämpfen. Der Vize-Europameister von 2017 trifft dann im niederländischen Apeldoorn auf Weltmeister Polen. Und da sind die Dortmunder doch noch bestraft worden für die Passivität in der Schlussphase. Am Ende gelingt ihnen nur noch ein Remis, trotz der zwischenzeitlichen Führung bei der Frankfurter Eintracht. Alles weitere dazu von Martina Knief.
Was war das für ein Bundesligaspiel? Wie so häufig, wenn Eintracht Frankfurt zu Hause gegen Borussia Dortmund spielt. Die Dortmunder überlegen und zweimal in Führung gehend. In der 11. Minute durch Axel Witzel und in der 66. zum 2:1 durch Sancho. Aber die Frankfurter kämpften sich immer wieder in diese Partie zurück, konnten kurz vor dem Pausenpfiff durch das erste Bundesligator von André Silva ausgleichen. Und in der 88. Minute machte die Frankfurter Eintracht, denn den aus ihrer Sicht hochverdienten Ausgleich. Kamada gab einen Ball in den 5-Meter-Raum Richtung Tor hinein und Delaney fälschte den ins eigene Tor ab. So bejubelten die Frankfurter gegen ein stärkeres Team aus Dortmund am Ende ein verdientes Unentschieden. Ein 2:2 zwischen der Eintracht und dem BVB.
Ja, da dürfte der Borussia Dortmund-Verein ganz schön kalt erwischt worden sein. Die hatten eigentlich gedacht, sie hätten die 3 Punkte sicher. Hier nochmal alle Ergebnisse dieses 5. Spieltages. Bereits am Freitag gewann Schalke gegen Mainz 2:1. Bayern München bezwang Köln dann gestern 4:0. Leverkusen schlug Union Berlin 2:0. Hertha BSC gewann gegen Paderborn 2:1. Freiburg und Augsburg trennten sich 1:1 unentschieden. Und Werder Bremen unterlag RB Leipzig mit 0:3. Heute dann gewann Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf 2:1 und wie gerade gehört, trennten sich Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund 2:2 unentschieden. Was haben wir noch im Programm? 5 Ergebnisse aus der Eishockey-DEL-Liga vom 4. Spieltag. Bremerhaven unterliegt Adler Mannheim 4:5 nach Penaltyschießen. Krefeld gewinnt gegen Iserlohn 3:1. Wolfsburg schlägt Ingolstadt 2:0. Nürnberg gewinnt gegen Köln 4:0. Und München gewinnt gegen Berlin 4:2. Damit geht Sport am Sonntag hier zu Ende. Danke fürs Zuhören im Namen des gesamten Teams. Ich bin Astrid Ravohl und freue mich nachher aufs Sportgespräch mit Matthias Friebe und der Leichtathletin Gesa Felicitas Krause.